Ihr habt noch eine Gemeinsamkeit, nämlich ihr teilt euch jeweils das Hobby mit eurer Frau, wenn man so will. Bei dir Fotografie und bei dir ist es der Pferdesport tatsächlich, ne? Also das ist ja auch doch sehr schön, wenn man da diese Gemeinsamkeit mit seiner Partnerin im Grunde teilen kann. Hat euch jeweils die Partnerin dazu gebracht, so ein bisschen, oder war das schon vorher jeweils da? Vielleicht, Andi, fängst du mal
Fotografie meinst du?
an.
Nee, das ist zufällig. Also ich habe schon immer gerne fotografiert, das ist hobbymäßig bei mir, ne? Und ganz, ganz, ganz früher, es gab eine Band vor den Toten Hosen ZK, da hat Campino gesungen und Kuddel hat Gitarre gespielt und ich war, das nannte man Rodi, aber es gab überhaupt nichts zu schleppen zu der Zeit. Also man ist einfach nur mitgefahren und hat gefeiert, das war eigentlich so die Hauptaufgabe. Da habe ich aber auch fotografiert. Und tatsächlich habe ich da ein paar Bilder gemacht und habe das dann nachher hobbymäßig gemacht und immer gerne gemacht. Und meine Frau macht das aber unabhängig von mir, hat sie das schon vorher auch gemacht. Also das ist praktisch nur ein Zufall. Das ist nicht so, dass das jetzt wechselseitig gewesen wäre. Das ist die Geschichte eigentlich.
Axel, bei dir, wie bist du zum Pferdesport
Ich
gekommen?
schließe mich dem Zufall an. Ja, also meine Frau konnte sich den Traum des kleinen Mädchens irgendwo verwirklichen, und ist schon relativ früh immer sehr regelmäßig in den Stall mitgenommen worden, beziehungsweise in den Stall gebracht worden oder selbst gefahren natürlich, und ist mit Pferden groß geworden und hatte dann sehr, sehr viel mit zu tun. Als wir zwei uns kennengelernt hatten, war das bei mir überhaupt nicht der Fall. Und ja, dann war es so, dass sie... Ja, dass wir hier natürlich auch auf der Galopprennbahn waren. Wir waren vorher noch öfters auch im Stall dann immer mal Kaffee trinken und. Sie hatte dann auch schon immer gemerkt, also ich habe Riesenbögen um die Pferde gemacht, ne, weil ich immer gedacht habe, boah, wenn das jetzt gleich auskeilt, ne, und weil ich da überhaupt gar keine Ahnung von hatte und immer direkt gedacht habe, hinter einem Pferd darfst du nie langlaufen, das tritt sofort, was totaler Tinnef ist, aber man muss trotzdem aufpassen. Deswegen war das für mich klar, also waren meine Bögen wirklich sensationell weit. Und dann sind wir tatsächlich nachher dann gemeinsam zu dem Pferdesport. Also sie hat mich da auch so ein bisschen, wo die Lunte mit angezündet. Und das war eigentlich ganz cool. Das hat mir dann gefallen. Und dann wurde das immer regelmäßiger. Und ja, so dass ich dann nachher selbst in den Stall fahren konnte und ja, jetzt so quasi Arbeit in Anführungszeichen am eigenen Pferd verrichte. Also ich bin inzwischen so weit, was das Hufe auskratzen und sowas anbelangt, Schande über mein Haupt. Also meine Frau hat da wirklich eine hervorragende Schule durchgemacht. Sie selber spricht manchmal auch gerne von einem Bootcamp als kleines Mädchen. Deswegen ist sie sehr penibel und sehr genau, was die Pflege des Pferdes anbelangt und wie die Box auszusehen hat und. Da bin ich weit von entfernt, es ihr recht zu machen, aber ja, also ich finde aber auch immer gute Gründe, warum das trotzdem völlig okay ist. Ne?
Ja. Aber wenn man zwei Hufe nebeneinander halten würde, würde man erkennen, wer welchen sauber gemacht hat.
Ja, das ist schon, puh, ne, das muss ich wirklich sagen. Am Anfang habe ich echt gedacht, also das sieht doch voll gut aus. Es gab vor einer gewissen Zeit mal eine Geschichte, da konnte sie ein paar Tage lang nicht in den Stall aufgrund Rückenschmerzen und da habe ich dann die Stallarbeit übernommen. Also ich habe mich ehrlich gesagt selbst gefeiert. So, ne, auf gut Deutsch habe ich echt gedacht, besser kannst du es nicht machen. Ne. Ich habe immer so ein bisschen was erzählt, natürlich, was zu Hause passiert ist und super. Natürlich hat man so ein paar Sachen auch weggelassen. Dann waren wir auf dem Weg zum Stall und ich war mir echt total sicher, ne, dass sie wirklich sagen wird, boah, hast du echt gut gemacht, ne, so von meinen Erzählungen her. Und ich habe unser Pferd dann aus dem Stall geholt, habe die ganze Zeit so auf die Hufe hingewiesen, wie sauber doch diese Hufe seien und wie toll ich das gemacht hätte. Und ich bin ganz ehrlich, ey, dieses Pferd stand vor Dreck. Also ich habe zwar die Hufe gemacht, aber den Rest dieses Pferdes einfach komplett außer Acht gelassen. Ich habe den nicht einmal geputzt oder sonst irgendwas. Der sah aus, ne? Und wirklich, also der ist normalerweise schwarz, ne? Der war graubraun oder sowas, ne? Und sie guckte mich nur an und sagte: Oh mein Gott, was hast du mit dem gemacht und wo ist mein Pferd? Und ich sage: Aber guck dir die Hufe an, toll, oder? Na, und dann fiel mir sofort ein, dass sie irgendwann mal zu mir gesagt hat: Ja, ein dreckiges Pferd ist ein glückliches Pferd. Und ich habe gesagt: Aber guck dir an, wie glücklich er ist. So,
Hat es
und dann
gerettet,
war alles in Ordnung.
Andi, als ich den Axel das erste Mal habe spielen sehen, da war er schon so ein bisschen,
Hast du
hieß
gedacht: Oh Gott. So,
nee, pass auf.
aus dem wird mal
Ja, pass auf. Pass auf, ich habe gedacht, oh Mensch, guter Kämpfer.
Ja. Tolles
Ist doch
Attribut,
schön ausgedrückt,
sagt aber
oder?
auch vieles andere. Was kann ich aber super mit leben.
Andi, was hast du denn gedacht, als du den Axel das erste Mal gesehen hast?
Im Grunde genommen, das, was ich schon zum Anfang gesagt habe, also wenn du siehst, dass einer da kompletten Einsatz zeigt, das finde ich immer das Beste. Natürlich gibt es so Sachen, wenn du da so Genies jetzt, die technisch irgendwas machen, was
outrageous ist, ne? Dass du vielleicht gar nicht lernen kannst. Das ist natürlich auch beeindruckend, aber ich finde es viel beeindruckender, wenn einer da totale Hingabe zeigt. Und der hat auch technisch eine Menge Sachen drauf gehabt. Oder drauf, hat er immer noch. Aber das ist Zufall geschuldet. Ja, aber das fand ich immer das Beeindruckendste eigentlich. Und so, das ist prinzipiell bei einer Mannschaft, glaube ich, das wirst du eben sehen, dass sie anders sagt. Da bin ich so, das ist das, was ich sehen will auf dem Platz. Egal, ob die dann verlieren oder nicht. Aber es kommt immer auf die Art und Weise an, wie du ein Spiel spielst und was am Ende dann rauskommt, das ist wichtig.
Ja, das Herz hat er ja immer auf dem Feld gelassen, das muss man ja wirklich so sagen.
Ja, das war auch das Mindeste, was man tun konnte, ne? Wenn man irgendwo so ein Stück weit, ich drücke es jetzt mal ganz gerade aus, wenn man ein Stück weit limitiert ist. Und da gab es halt einfach Spieler, die waren deutlich besser. Und ich glaube, das habe ich auch immer offen und ehrlich und gut einschätzen können.
Du bist auch immer sehr offen und ehrlich.
Und deswegen war das für mich jetzt eigentlich nichts, das war ja nichts Negatives jetzt in dem Sinne. Ne? Ganz im Gegenteil, das war ja eigentlich auch für mich echt eine große Wertschätzung. Ne? Und dass das zumindest gesehen worden ist, ne? Dass du, sag ich mal, ehrliche Arbeit abgeliefert hast, ne? Und manchmal halt einfach auch begrenzt war es, was deine Möglichkeiten anbelangte, ne? Aber dafür gab es ja andere in der Mannschaft, die das hervorragend auffangen konnten.
Naja, und ich sag mal so, Axel, das haben ja nicht nur Leute in Düsseldorf gesehen, was du für Talent hast, sondern eben auch in anderen Standorten. Und dann haben sich ja auch die Wege von euch so ein bisschen, zumindest mal entfernungsmäßig, so ein bisschen getrennt, weil du bist dann nach Kaiserslautern gegangen und nach Augsburg, hast da deinen Weg gemacht. Trotz alledem hast du ja auch immer mal wieder Spiele von der Fortuna besucht. Und gerade wenn die da irgendwo in der Nähe auswärts gespielt haben, weiß ich, ich habe dich mal in Sandhausen getroffen bei einem Spiel, als du noch nicht wieder für die Fortuna gespielt hast. Und ich weiß, dass du das öfters mal gemacht hast. Habt ihr euch denn auch noch irgendwie weiter, hattet ihr noch weiter Kontakt oder war das dann in der Zeit mal so ein bisschen auseinander?
Nee, gar nicht.
Ich war jetzt nicht so oft in Kaiserslautern, muss ich jetzt gestehen.
Nee. Auf dem Betzenberg mal gespielt denn oder auch das nicht?
Nee.
Ich glaube, das ist gar nicht möglich.
Das darf man gar nicht.
Nee, also ich glaube, es gab damals mal irgendeine Sonderveranstaltung irgendwie von der Bundeswehr.
Ja, Betzenberg, kann sein, aber Betzenberg nicht. Also es gab einige Stadien, wo wir schon gespielt haben, aber es ist in vielen Städten auch schwierig. Also jetzt, zum Beispiel St. Pauli haben wir mal gespielt, aber heutzutage, weil es eben mitten in der Stadt ist, da gibt es Deutschland. Ne? Also, Begrenzung, was die Dezibelzahl angeht, da darfst du halt nicht laut machen und ein Konzert ohne laut machen ist halt schwierig.
Das ist richtig.
Insofern gibt es da nicht so viele Orte, wo du spielen kannst. Also das ist so ein bisschen begrenzt. Und aber da waren wir nie.
Genau, und das wäre jetzt beispielsweise nämlich direkt, ich weiß noch damals, die Bundeswehr hat damals irgendwie, da gab es irgend so ein und Hofstadt da und sowas alles gab es dann mal da, aber ansonsten nicht ein einziges Konzert. Ne? Ich glaube, Mark Forster würde sich zum Beispiel wünschen, einmal am Betze spielen zu dürfen, ne? als Lauterer und großer Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Ja, aber nee, da haben die Jungs hier echt einen riesen Vorteil mit diesem Stadion hier, dass man hier jetzt spielen darf, aber das wäre dann ja, aufgrund des ganzen Wohngebiets drumherum würden die alle sofort die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und wie gesagt, ein Zimmerkonzert für 48.000 ist auch ein bisschen doof. Ne?
Das ist so richtig, ja. Aber über den Laufe der Zeit kann man sagen, bei euch hat sich eine Freundschaft entwickelt?
Ich würde das überhaupt nicht. Also was
du würdest das? schön den schwarzen Peter weitergegeben.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich jetzt
Nein,
geil.
Also mit Axel kannst du dann auch jede Menge Spaß haben. Und da gab es sehr schöne Momente. Ob das jetzt nach der Aufstiegsfeier war, in die erste Liga wieder, also herrlich und Amörige, aber auch so privat. Also es ist schon so, dass wir uns in letzter Zeit sehr, sehr oft getroffen haben. Und gut, es gab da eine Zeit jetzt hier mit Corona, war es natürlich schwierig. Ne? Gerade wenn du jetzt Co-Trainer bist, dann möchtest du da auch nicht irgendwie, dass irgendwas schief geht. Ne? Also, da war dein persönlicher Kontakt eher schwierig. Ne? Da hat man eben telefoniert oder sich Nachrichten geschickt. Aber nee, würde ich schon behaupten. Also. Weiß nicht, was er jetzt sagt, aber.
Du nickst.
Ja, ich nicke, das ist jetzt für einen Podcast super.
Schlecht, ne? Ja.
Nein, ich würde mich dem Ganzen anschließen, ne? Und schon auch mit Stolz das eben halt auch bejahen, ne? Dass sich da eine Freundschaft entwickelt hat. Und das ist halt wirklich, wirklich eine schöne Geschichte ist für mich, weil. Was halt das Schöne für mich ist, und auch das zeichnet immer wieder auch eine Freundschaft aus, also wenn wir auch mal eine Zeit lang keinen Kontakt hatten, aus diversesten Gründen, mit Corona eben halt auch, und man, sag ich mal, sich nur irgendwo Nachrichten schreiben kann oder halt auch telefonisch einfach mal verpasst, weil es irgendwie nicht so ist, ne, dann ist es halt eben auch eine sehr schöne Sache. Wenn man es dann wieder geschafft hat, dass es dann einfach quasi da wieder weitergeht, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Ne? Und das ist wirklich eine schöne Sache. Und inzwischen haben wir beide mehr als nur Fußball und Musik irgendwo auf der Agenda, wenn wir miteinander sprechen. Und das ist echt eine eine coole Geschichte. Ja.
Eine richtig schöne Sache, die man auch mit euch und mit der Fortuna verbindet, war im Aufstiegsjahr der Fortuna in die erste
Welches
Liga.
Welches Aufstiegsjahr?
Da gab es mehrere. Vor dem Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC Berlin gab es diese Situation, dass ihr die Mannschaft im Grunde überrascht habt und für sie das Lied gespielt habt, Tage wie diese.
You're never walk alone, also genau. Beides haben wir da gespielt.
Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Idee, und wer hatte die Idee? War es auch wieder so eine Bandentscheidung?
Nee, wir wurden gefragt, ne, ob wir das machen wollen. Ich weiß gar nicht, ob es vom Trainer ausging, aber ich glaube, Alex Spengler hat uns, glaube ich, kontaktiert, meine ich. Also bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber wir haben sofort gesagt, okay, also wenn wir da nicht stören und die Vorbereitung stören, also nicht, dass wir nachher schuld sind, ne, dass das alles irgendwie schief geht, machen wir das total gerne. Das ist eine Ehre für uns. Aber wir wollten jetzt da nicht stören irgendwie. Aber nee, das war eben gewollt und der Mannschaft wurde nicht Bescheid gesagt. Und wir kamen dann am Abend vor dem Spiel, wurden wir in so einem Raum geführt im Tulip, ne, hier vorne, wo die Mannschaft eben auch übernachtet hat und haben dann eben mit akustischen Instrumenten Tage wie diese und You Never Walk Alone gespielt und haben ein bisschen Kampier ein paar Sachen gesagt. Und die Jungs wussten das nicht. Ne? Und das, soweit wir das beurteilen konnten, ist das ganz gut angekommen und war vielleicht ein Stück weit Mini-Motivation nochmal obendrauf, wobei man die wahrscheinlich gar nicht geben musste, weil wenn du in so einem Spiel stehst und du hast die Möglichkeit aufzusteigen, ist das ja per se schon mal Motivation genug. Und es war ja dann eigentlich auch ein super Tag, wo es eigentlich, es hat ja geklappt, aber eben natürlich war so ein bisschen Beigeschmack, was danach eben passiert ist, dass Hertha eben Protest eingelegt hat und man an dem Abend das ausschweifend gefeiert hat und das war ein super Moment, ganz klar. Und auch gerade natürlich mit Tage wie diese, was eben zu der Zeit schon für uns natürlich auch was Besonderes war, was so erfolgreich war. Und das dann hier im Stadion zu hören mit dem Aufstieg, das hat natürlich alles super gepasst. Und ich weiß, dass es eine sehr lange und feuchte Nacht war mit der Mannschaft und Riesenspaß gemacht hat. Es war allen schon ein bisschen klar, dass es eventuell ein Nachspiel haben wird, weil eben der Platz gestürmt worden ist. War ja dann auch so und hat natürlich auch die Vorbereitung massiv behindert, weil du gar nicht richtig planen konntest und nicht richtig einkaufen konntest. Das war natürlich schon bitter. Ich fand auch die Art und Weise, wie Hertha BSC es gemacht hat, nicht in Ordnung. Ne? Aber nun gut, der Moment war ein guter und der Moment vor der Mannschaft, das zu spielen, war auch ein guter. Und den werden wir auf jeden Fall in Erinnerung halten. Und ja, es war, das war schon besonders. Ne? Also, das war für uns auch was Besonderes. Ne? Also, das macht man ja nicht so oft.
Ich habe mit Spielern gesprochen, viele haben gesagt, dass sie noch mal ein bisschen gepusht hat, tatsächlich, dieser Moment.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber es hat auf jeden Fall nicht geschadet. Ne? Also, es hat dann funktioniert. Und ich weiß, ich habe auch mit welchen gesprochen. Also, Oliver Fink zum Beispiel, was ja auch ein super Typ ist und mit dem ich dann auch Kontakt habe. Und der hat dann auch gesagt, es wäre schon eine gute Aktion gewesen. Ne? Und das freut einen dann, wenn er. Für uns war es jetzt kein Riesenaufwand. Ne? Also, ja, war schön, dass wir gefragt wurden.
Axel, wie gerne hättest du da in der Kabine gesessen? Oder nicht in der Kabine, sondern in dem Raum?
Ja, rückblickend muss man ja sagen, das war eine coole Geschichte. Ne? Also wenn du die Jungs ja gesprochen hast, im Sommer dann, was halt...
Du kamst das Jahr danach dann, ne?
Genau, ich kam dann in dem Sommer, beziehungsweise ich hatte ja vorher die Zusage schon gegeben, als die Jungs dann gesagt haben oder davon erzählt haben, Andi hat gerade Olli Fink angesprochen, ne? Aber auch so die restlichen Konsorten, also da haben schon die Augen gestrahlt und das war ein ganz besonderer Moment für die. Ne? Und natürlich sagt man dann irgendwo auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen egoistisch ist, man hätte gerne oder man wäre gerne dabei gewesen. Auf der anderen Seite, und das ist halt eben das Schöne, das war halt deren Moment. Und jetzt rückblickend, dadurch, dass dieser ganze Zinnober dann mit dem Aufstieg und ja, nein, vielleicht irgendwie zusammengekommen ist oder nicht zusammengekommen ist, ist vielleicht genau der Vorabend der Moment, der einfach der Mannschaft nicht mehr genommen wird. Weil die Feierlichkeiten, auch wenn die da waren, waren ja dann längst nicht so unter dieser hundertprozentigen oder mit dieser hundertprozentigen Gewissheit. Und vielleicht ist es halt eben genau dieser Vorabend gewesen vor dem Spiel, dieser Moment im Hotel, der jetzt vielleicht für die Jungs dann irgendwann rückblickend der Aufstiegsmoment ist. Ja. Ja, es kann durchaus sein.
Also, ja, weiß ich nicht.
Nein, ich weiß es auch nicht, aber wer weiß. Ne? Also man wird das auch mit Sicherheit immer damit auch in Verbindung bringen. Eben genauso wie Außenstehende vielleicht immer wieder damit in Verbindung bringen werden, diesen Platzsturm und den Elfmeterpunktklau und was weiß ich was alles. Aber nochmal, das sind ja dann in dem Moment 50.000, die hier in der Arena sind und was weiß ich was. Aber dieser kleine intime Kreis dann den Abend vorher, das ist dann halt eben immer noch mal was Besonderes.
Beim nächsten Mal war es ja dann problemloser.
Ja.
Zumindest was den Aufstieg angeht.
Deutlich, ja.
Das Spielen war tatsächlich genauso schwierig.
Ja,
das war dann am Rathaus und die hatten totalen, also war dann Empfang Rathaus, ne, zweite Liga Meister sozusagen. Ja. Und da wurden wir natürlich gefragt, ob wir spielen, was wir sehr gerne zugesagt haben. Aber die hatten totalen Schiss dann, dass irgendwas passiert und haben uns dann ganz, ganz lange nicht spielen lassen, bis die ganzen, also die, ich weiß nicht, da wurden alle möglichen Leute noch geehrt und Verabschiedung und da war ich alle schon vorbei und die wollten, also die Polizei hatte totalen Schiss, dass irgendwas passiert und deswegen wollten die nicht, dass wir spielen, weil der Platz zu voll war. Und erst als die Hälfte weg waren, durften wir dann noch was spielen. Also das, wo, das war auch strange. Aber die Feier ging dann nachher sehr entspannt weiter im Übrigen, insofern war das schon in Ordnung.
Das stimmt, im Übrigen ging es noch gut zur Sache.
Ja, habe ich auch gehört.
Kann ich mich wohl auch noch erinnern. Frage an euch beide, gehört die Fortuna in die erste Liga?
Unbedingt, aber wer weiß, wann das passiert.
Ja, wenn man da ist, will man natürlich ungern gehen. Ne? Und ja, ich glaube, es wäre bescheuert, jetzt hier an der Stelle was anderes zu sagen. Weil jetzt hier Gott weiß, wie viele Leute zuhören, sondern wenn man mit diesem Club groß geworden ist, hier sämtliche Schlachten schon irgendwo mitgeschlagen hat und sagt, dass man zwar extrem gebeutelt ist, aber irgendwo immer wieder neu aufgestanden ist, wenn man einen guten Schlag in die Fresse gekriegt hat. Ich glaube, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, auch irgendwann, Andi hat es gesagt, die Zugehörigkeit der ersten Bundesliga beanspruchen zu dürfen, ja.
Also ganz klar, ich meine, das sollte immer das Ziel sein. Du willst ja deine ersten Liga spielen. Also kann ja nicht sein, dass ich finde das super, ich möchte jetzt die ganze Zeit immer weiter in der zweiten Liga spielen. Alles gut, wenn es so ist, aber man sollte auf jeden Fall das Ziel haben. Ich meine, das ist ja, du willst ja, wenn du auf den Platz gehst, gewinnen. Und wenn wir auf eine Bühne gehen, wollen wir das beste Konzert spielen, was geht. Das funktioniert nicht immer, aber den Anspruch muss er haben. Also das ist ja... Was anderes wäre ja komisch.
Und vom Verständnis her schon irgendwie, ne? Wie? Sagt man schon, Fortuna Düsseldorf gehört noch in die erste Liga, ne?
Naja, also von meinem Verständnis ja. Ne? Also ich weiß nicht, was
also von meinem auch.
Gibt es andere Leute, die vielleicht ein anderes Verständnis haben, aber das wünscht man sich natürlich. Aber es ist völlig klar, dass das, also selbst für mich als Laie, dass das sehr, sehr schwierig ist und gerade in dieser Saison natürlich extrem schwierig mit den Mannschaften, die da spielen. Und wenn du siehst, welche Teams da auch Probleme haben, da oben mitzuspielen, das ist eben eine extrem schwierige Angelegenheit.
Also. Du hast es ja erlebt, Axel, mit der Fortuna aufzusteigen. Was macht es denn so schwer, dann in der ersten Liga zu bleiben für so einen Club wie Fortuna Düsseldorf? Sind es dann nur die finanziellen Möglichkeiten, die da den Unterschied machen oder wird es da noch andere Sachen ins Feld führen?
Ja und nein. Also natürlich sind es angefangen mit den finanziellen Möglichkeiten, wo man dann einfach spürt, wie dieser Spielraum dann immer weiter oder diese Schere, spricht man ja heute von, einfach immer weiter auseinandergegangen ist. Und ich glaube, es ist auch fatal, sich mit Mannschaften zu messen, was ja ganz gerne gemacht wird, die eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, meilenweit voraus sind. Sprich FC Augsburg jetzt 10. Jahr in Folge in der Fußball-Bundesliga. Also 10 Jahre in Folge Fußball-Bundesliga, da reden wir über Meilensteine, die da erreicht worden sind. Sogar mal zwischenzeitlich sogar international gespielt. Die sind weit voraus, der SC Freiburg und Mainz 05. Das sind inzwischen, wenn du jetzt aufsteigst als Fortuna Düsseldorf, ist es wahnsinnig schwer, ansatzweise irgendwo ein Gradmesser zu finden, an dem du dich orientieren kannst. Weil du wirst erstmal der Kleinste da in diesem Haifischbecken sein. Ne? Da gilt es dann natürlich mit anderen Sachen. Kreativität ist dann immer ganz gerne einer der großen Oberbegriffe. Das gilt es dann quasi im kompletten Verein umzusetzen. Ne? Das gilt es dann im Sportlichen umzusetzen. Kreativ zu sein, Spieler zu bekommen, Spieler so zu integrieren und so irgendwo auch an die Bundesliga ranzuführen bzw. mitzunehmen, dass du sportlich natürlich dann irgendwo deine Ziele erreichst. Es gilt darum, kreativ zu sein, was Sponsoring, was dir natürlich erstmal von Hause aus so leichter von der Hand geht, wenn du hier in Düsseldorf in der Bundesliga spielst. Dann kommen sehr, sehr viele Menschen natürlich wieder, was Thema Dauerkarten etc. anbelangt, weil natürlich viele Gegner auch attraktiver sind. Und der Düsseldorfer dann natürlich auch wieder sagt, dass Fortuna gerade wieder en vogue ist. Das fällt dir natürlich alles leichter, ne? Aber das ist halt eben auch was, das musst du erstmal tatsächlich auch alles irgendwo unter einen Hut bekommen und auch erstmal verarbeiten. Ne? Weil ich glaube immer noch, dass dieser Aufstieg 2012, 2013, so mit der Relegation, Quatsch, das war das Bundesliga-Jahr, also wenn man dann sieht, dass man 9 Jahre vorher in der Oberliga noch gespielt hat, ich glaube, so gut wie hier alle drumherum gearbeitet haben, glaube ich, war damals diese Entwicklung von dem ganzen Verein sportlich da, aber ich glaube, infrastrukturell, glaube ich, nicht ansatzweise, um zu sagen, boah, krass, das ist jetzt Bundesliga. Also jeder hat hier gemacht und getan wie ein Verrückter, aber trotz alledem mit diesem Brett dann halt eben noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht zu wissen, in welcher Liga spielt man denn jetzt eigentlich und Transfers und was weiß ich was. Und das ist dann wirklich schon echt teilweise verdammt schwer. Da muss dann eben halt auch beides passen und dann brauchst du ein gutes erstes Jahr, ein gutes zweites Jahr. Und mit jedem Jahr, was du dann irgendwo damit weiter dich in der Bundesliga etablierst und damit auch völlig d'accord bist, wenn du immer wieder um Platz 14, 15, 16 spielst in den ersten Jahren. Auch das, wie gesagt, Augsburg mit einem Ausreißer, aber als Beispiel genannt. Wenn man sich das immer noch mal wieder vor Augen führt, wo man dann auch wieder herkommt, was gar nicht so lange her ist, dann relativiert sich vieles. Ich weiß, dass neue Fangenerationen natürlich dazukommen und man nicht nur immer nur über die schlechten alten Zeiten reden sollte, aber die hat es hier halt eben so gegeben. Und jetzt sind wir alle noch nicht so alt, die wir die Zeiten miterlebt haben. Und deswegen finde ich halt eben, dass genau diese Demut, die auch schon mal angesprochen worden ist von Andi eben, einfach auch weitergegeben werden muss. So wie du hier über Erfolge sprichst, die sich hier zugetragen haben. Eben auch das hat Andi angesprochen mit DFB-Pokalsiegen etc. Das aber zu unserer Wahrheit und zu unserer Identität hier in Düsseldorf eben halt auch die Oberliga-Zeit gehört. Und die ganze Zeit, die du einfach weg warst und ganz, ganz weit weg warst vom Profifußball. Und wo du Stand jetzt sagst, ja, zweite Liga ist auch völlig okay. Aber natürlich muss es unser Anspruch sein, irgendwann wieder in die Bundesliga zu kommen und da am besten auch erstmal zu bleiben.
Das böse Wort Corona ist vorhin auch schon mal gefallen. Das ist ja ein Thema, was wir mal kurz auch ansprechen müssen. Ist ja leider ein Thema, was uns immer noch begleitet. Findet ihr das eigentlich belastend?
Ja, also natürlich. Also auf allen Bereichen, logischerweise. Und wenn du über Fußball redest, trifft das natürlich Fortuna auf. Wenn jetzt wieder irgendwann keine Zuschauer mehr ins Stadion dürfen, das kann ja passieren. Wie wir es ja schon sehen, ist das natürlich einschneidend, ganz abgesehen von den ganzen Sachen, die eben in unserem Land passieren, groß gesagt, für uns sowieso, weil wir dürfen praktisch seitdem nicht mehr das machen, was wir normalerweise machen. Wir können nicht vor vielen Leuten spielen und haben eben eine Tour komplett abgesagt und hoffen, dass wir nächstes Jahr die Tour, die wir angekündigt haben, im Sommer spielen können. Aber wissen tut das niemand. Du bereitest dich natürlich darauf vor, aber es ist natürlich eine Riesenunsicherheit, ob das überhaupt stattfindet, weil wer will dir das schon sagen, also ob das gehen wird.
Gibt es da eigentlich irgendwie so eine Deadline, die man hat, wo man sagt, bis dahin müssen wir es eigentlich wissen, ob es
ja, geht du oder musst, nicht? Du kannst eben nicht von heute auf morgen das verschieben, weil du irgendwann bestimmten Leuten zusagen musst oder absagen musst, ob die Tour stattfindet oder nicht. Oder musst, was Technik angeht, Sachen festbuchen ab irgendeinem Zeitpunkt, das gibt's. Das ist jetzt noch nicht, aber das ist halt nicht erst im Sommer, sondern irgendwann im Frühjahr. Und dann ist halt die Frage, ob das dann überhaupt machbar ist. Weil wir können nicht, wenn die uns sagen würden, jetzt es ist anders als jetzt bei Fortuna, sage ich jetzt mal, wenn die sagen, da dürfen jetzt nur 25.000 ins Stadion, das würde bei uns nicht gehen, weil wir eben die ganzen Tickets verkauft haben und das eben auch nur so funktioniert, wenn die ganzen Leute kommen. Du kannst jetzt nicht nachträglich sagen, also erstmal, wer gibt jetzt dein Ticket zurück von denen, die verkauft sind und verdoppelst du dann den Eintrittspreis oder wie soll das gehen? Weil sonst geht die ganze Veranstaltung nicht. Das ist ein bisschen anders, kompliziert und natürlich wünscht man sich was anderes. Aber es macht es nicht leicht, aber gut, wir sind jetzt noch in der glücklichen Situation, dass es für uns jetzt noch nicht existenziell ist. Ne? Also schon viele, die es bei uns, Techniker, Rodis, da versuchst du dich natürlich darum zu kümmern, dass bei denen alles okay ist, aber es ist schwierig, es ist eine schwierige Situation. Aber für kleinere Bands ist es sicherlich noch schwieriger, weil die eben darauf angewiesen sind, dass sie eigentlich die ganze Zeit spielen können. Die haben sicherlich noch größere Probleme, aber es ist einfach natürlich keine gute Zeit, was das angeht. Es ist einfach so.
Ja, Andi hat es angesprochen. Ne? Ich habe das große Glück gehabt, sag ich mal, während dem ersten Lockdown und während alles losging, mehr oder weniger durfte ich noch das machen, wofür wir da sind. Ja, das heißt, ich bin Woche für Woche immer noch wieder in ein Fußballstadion gefahren und wir durften spielen. Und dementsprechend war das natürlich alles irgendwo ein bisschen beklemmend, wenn du in leeren Stadien spielst. Ne? Aber wir hatten halt eben dieses Glück, das alles noch mitmachen zu dürfen und dass wir weitermachen durften. Ob das gut oder schlecht war oder richtig oder falsch, ich weiß es nicht. Es war eine komische Zeit, deswegen ist es jetzt wieder irgendwo auf dem Weg. Du siehst jetzt wieder leere Stadien, es gibt wieder Bundesländer mit Geisterspielen, die da ausgetragen werden. Deswegen freust du dich dann irgendwo auf der einen Seite, dass du noch eine Kapazität oder eine Auslastung irgendwo von 15.000 haben darfst. Dass du wenigstens wieder ein anderes Feedback bekommst, dass da einfach wieder ja, andere Leute auch noch mitschreien und mit dabei sind. Insgesamt ist es natürlich eine Situation, die wir uns, glaube ich, weltweit anders vorgestellt haben und anders erhofft hätten. Ich denke, dass wir hier jetzt für den Fußball eigentlich noch okay bei weggekommen sind. Ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein Jammern auf hohem Niveau irgendwo auch passiert ist, wenn du siehst, wie viele andere Bereiche und andere Branchen wirklich dann halt vor die Hunde gegangen sind. Und deswegen sind wir irgendwo noch mit einem blauen Auge davongekommen. Aber ja, es ist natürlich dann, ich glaube, da spreche ich aber jedem irgendwo ein bisschen aus dem Herzen, glaube ich, einfach mal ein schönes Gefühl, wenn es irgendwo so ein Licht am Ende des Tunnels wäre und das nicht der Zug ist.
Andi, nutzt ihr die konzertlose Zeit und schreibt an neuen Liedern?
Ja, Musik können wir ja machen. Zu fünf kann man sich treffen. Tun wir ja. Also jetzt völlig offen, was damit passiert, aber du arbeitest natürlich an Sachen und wie ich eben schon sagte, bereiten wir die Tour natürlich vor. Ne? Es gibt viele Sachen, die einen langen Vorlauf haben, wenn du so große Konzerte spielst und damit beschäftigt sich das schon, aber es ist halt komplett ungewiss, ob es dann letztendlich dann auch stattfindet. Also es ist einfach, da darfst du jetzt auch nicht jeden Tag drüber nachdenken, weil es bringt ja nichts. Also du kannst das ja sowieso wenig beeinflussen, das liegt ja wenig in deiner Macht. Was dann da passiert, und da kannst du eben nur hoffen, dass es, wie Axel schon sagt, irgendwie Licht am Ende des Tunnels gibt, gerade für Kultur. Und Kultur ist natürlich extremst gebeutelt gewesen bei dieser ganzen Krise. Also ganz, ganz viele, das ist nicht nur Musik, aber auch Theater, Museen, die sind ja alle in Mitleidenschaft gezogen worden, extremst, weil das eben alles runtergefahren wurde. Ist auch schwierig, war mit der Unterstützung, weil da eben vielleicht auch nicht so eine Lobby da ist. In diesem Land mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Da kann nur hoffen. Was soll man sonst machen?
Bevor wir gleich noch zu ein paar schnellen, kurzen Fragen kommen. Wir sind ja, das Jahr ist ja ganz jung noch. Deshalb von euch vielleicht kurze Wünsche, Hoffnungen fürs Jahr, die ihr noch mit den Leuten teilen wollt.
Ja, bei mir ganz einfach. Also ich würde mir wünschen, dass die Tournee stattfindet. Nicht nur das, sondern dass alles einen normalen Gang geht und wir da ja wieder ein Stück weit Normalität haben.
Ja, ich bin auch für die Normalität, Spaß zu haben, einfach wirklich so ein bisschen wieder Menschen treffen. Ich hoffe auf das Schlagwort, dass irgendwie das schönste Wort des Jahres 2022 wieder Spontanität wird. Dass das wieder möglich ist, das wäre ganz geil.
Okay, Rheinstadion oder Arena?
Also Arena, glaube ich. Wobei, ich hatte da so meine Bedenken, man hätte das sicherlich auch in einem kleineren Rahmen machen können, glaube ich, und es wäre genauso gut gewesen. Aber das Rheinstadion war als Fußballstadion, sind wir mal ehrlich, suboptimal. Das wurden eben damals Stadien gebaut mit Leichtathletik und natürlich ist ein reines Fußballstadion 100-mal besser. Keine Frage, vielleicht sage ich einfach Flingerbräuch.
Ja, du darfst dich auch äußern, Axel.
Ja, dann ziehe ich mit an den Flingerbrot. Aber ich muss echt sagen, also natürlich ist die Arena, ist das ein sensationelles Stadion, dass man hier spielen kann. Und wie das alles zustande gekommen ist, ich glaube, also Pläne gab es ja seinerzeit. Und ich glaube, wir wurden auch ein wenig belächelt in Fußball Deutschland, dass ein Oberligist bzw. späterer Regionalligist dann plötzlich so ein Stadion vorgefunden hat. Deswegen sage ich auch, dass die Ausflüge in den Jahren in Flingern einfach ein Traum waren und jetzt Erst- und Zweitliga-Fußball in der Arena das Minimum ist und wirklich eine schöne Geschichte ist und hier hingehört.
Altstadt oder Stadtteilkneipe?
Beides gut. Wobei ich gehe nicht mehr so viel in die Altstadt, wie ich das mal mit 18 gemacht habe, muss ich zugeben. Aber es gibt durchaus gute Orte da. Also wir hatten eben schon Jüriger, es ist immer gut. Ich fühle mich immer wohl. Insofern gibt es sehr, sehr schöne Orte da. Aber es gibt auch sehr, sehr schöne Kneipen außerhalb der Altstadt.
Es ist jetzt ein bisschen fies, aber du merkst, wir ähneln uns eigentlich, ne? Schon die ganze Zeit bei uns. Aber so ist es bei mir halt auch, ne? Also Altstadtbesuche sind eigentlich sehr, sehr rar. Aber die Anlaufstellen sind die identischen. Und,
wir treffen uns da schon mal.
Ja. Ach, dann vielleicht liegt das daran.
Eventuell, ja.
Und ja, natürlich gibt es dann auch die schönen Abende irgendwo, dass man vielleicht nicht so einen weiten Heimweg hat. Ne? Ist ja manchmal auch gar nicht mal so verkehrt.
Je nachdem, wie der Abend verlaufen ist, kann das von Vorteil sein.
So ja. Ist es.
Ja. Dann fängst du jetzt einfach mal an.
Oha.
Dann kannst du nicht immer so auf so, den Andi draufhängen. Einfach
ja.
Nur.
Ja.
Düsseldorfer Norden oder Düsseldorfer Süden?
Ja, im Düsseldorfer Norden habe ich gewohnt, als ich wieder nach Hause gekommen bin, als meine Frau und ich wieder nach Düsseldorf gezogen sind. Aus Augsburg haben uns wahnsinnig wohlgefühlt.
Verrätst du uns wo?
Ja, in Lohhausen haben wir gewohnt. Und nein, wir sind nicht dahin gezogen und haben uns erstmal über den Fluglärm beschwert. Oder
das sind die Besten, oder?
Ja, absolut. Weil, was ich hingegen gemacht habe, als wir aus Augsburg weggezogen sind und wir ab und zu von München geflogen sind, ich habe grundsätzlich für die dritte Bahn da gewotet. Da habe ich mir gedacht, interessiert mich ja nicht, ich bin ja eh bald weg. Ne? Aber in Düsseldorf war es dann wirklich so, dass es mir eigentlich, das war jetzt nicht so, dahin zu ziehen und zu sagen, ist ja voll laut hier und doof, sondern wir haben uns wirklich ganz bewusst dafür entschieden. Jetzt inzwischen ist es ja, ja, Grenzgebiet Düsseldorfer Süden. Eigentlich bin ich ja jetzt auch im Kreis Mettmann zu Hause.
Das ist richtig, ja. Also das ist Erkrath, ne? Jetzt
richtig.
Ne?
Und deswegen,
was sehr schön ist.
Das stimmt.
So, eine Frage, und ja. Deswegen ist es ja, bin ich jetzt tatsächlich geneigt, dann weniger den ja, Düsseldorfer Süden.
Ja, Sie erzählen das mal zum Düsseldorfer Süden dazu.
Das so. Ist,
ja, weil Unterbach ist ja nur schon.
Unterbach ist ein Katzensprung. Tatsächlich, ich habe ja auch noch. Oldschool, ja, es lebe Haustelefon. Wir haben auch noch Düsseldorfer Vorwahl, 0211. Ja, also insofern.
Dann zählt das doch.
So.
Ja, also ja, dann Düsseldorfer also
dann,
Süden.
Dann ist es ganz klar für mich der Düsseldorfer
Süden. Naja, also. Jetzt bist du daran.
Ich wüsste jetzt gar nicht, wo du es hin tust. Ne? Also früher war es Flingern, Pempelfort. Also das zählst dann du dann zum Norden.
Norden,
ne?
Zählen, ja.
Dann wär's der Norden.
Ja, okay. Was würdet ihr gerne können, könntest aber überhaupt nicht?
Boah, haben wir so viel Zeit noch?
Ich habe End.
Ja, so, einmal für Silly. Ich wäre total gerne handwerklich begabt. Ich bin aber der absolute Handwerksmonk. Ich kann gar nichts. Deswegen, das wäre so für den Frieden im eigenen Haushalt, glaube ich, ganz gut. Wobei Frieden im eigenen Haushalt wäre auch, glaube ich, gesangstechnisch ganz gut, wenn ich das können würde.
Aber du versuchst das, oder was?
Nee, was heißt, ich versuche, ich scheiß einfach drauf, ich tue es. Also okay. Deswegen ist es auch völlig egal und es ist wirklich schlimm. Tatsächlich, aber was ich mir am meisten wünschen würde, wäre, ich würde super gerne malen und zeichnen können. Aber du siehst, Kreativität leider bei mir einfach komplett ausgesetzt.
Ja, wie auf dem Fußballplatz halt.
Definitiv. Ja? Also 1:1, ja? So ist geht gar nicht. Also das ist wirklich schlimm. Vielleicht würde ich noch gerne kochen können. Da sagt man immer, das kann man lernen, aber irgendwie bin ich da auch zu doof für. Aber deswegen.
Oder zu faul.
Nee. Ich habe einfach kein Zeitgefühl. Ne?
Ah, okay. Das also ist natürlich schlecht.
Ich stelle einfach eiskalt, ich stelle alles gleichzeitig da drauf. Ne? So, also
ja, Kartoffeln
und Minutensteaks brauchen nicht gleichzeitig lange.
Nee,
also
nee.
Nur für alle, die jetzt zuhören. Es sei euch gesagt. Ne? Fragt mich besser nicht. Ja, deswegen. So, du siehst, also ja, es gibt ein paar Sachen, die man davon erlernen kann, also, aber für manche Dinge, die man einfach Talent braucht.
Also wir haben jetzt Singen, Zeichnen, Kochen, was war das?
Handwerklich irgendwas, okay. Irgendwie, ich sag ja, dafür braucht man, glaube ich, ein Stück weit Talent und das ist komplett an mir vorbeigegangen. Schade.
Wo er gerade gesagt hat, kann man lernen, würde mir wirklich wünschen, ich hätte es lernen können, habe ich aber echt nicht hingekriegt, fließend Spanisch sprechen.
Ah ja.
Weil es nervt mich jedes Mal, wenn wir nach Argentinien fahren, wo wir sehr gerne hinfahren, wo wir eine Menge Fans haben und das ganz tolle Leute sind, dass ich das nicht kann. Also Breite kann das zum Beispiel und natürlich weiß ich jedes Mal, also eigentlich könntest du das anfangen zu lernen, ich bin nur ganz schlecht in Sprachen und habe es irgendwie nie hingekriegt. Also ich habe es noch auf meinem Zettel, dass ich irgendwann vielleicht schaffe, das hinzubekommen und was Talent angeht, vielleicht virtuos auf meinem Instrument spielen, weil da ist es eher so, da habe ich dann geübt, aber da kommst du an irgendeine Grenze, wo du mit Üben nicht weiterkommst. Da gibt es Leute, die können das auf jeden Fall besser. Und das wäre was Schönes, aber so ist es eben nicht. Und ich komme auch damit klar, was da ist. Kein Problem, aber das ist wahrscheinlich so, wie sich ein Fußballer wünscht, so wie Zidane oder Messi zu spielen. Du kommst einfach an bestimmte Sachen nicht ran. Ne, sie sind einfach in dir drin oder nicht. Und was will man sich da im Kopf machen dann?
Was ich ganz vergessen habe, Axel, ich habe dich gar nicht nach dem Lieblingslied der Hosen gefragt. Damit schließen wir das jetzt alles ab.
Lustigerweise mein absolutes Lieblingslied der Toten Hosen ist eigentlich ein Cover.
Nämlich?
Und zwar, als sie damals Hannes Wader gecovert haben, heute hier, morgen dort.
Tolles Lied.
Tolles Lied, ja, finde also ich auch.
Kann ich auch sagen, was nicht von uns. Ne? Und super Typ. Wir haben ja dann auch kennengelernt. Also.
Hast du auch ein Lieblingslied eigentlich? Von euch
von
selbst?
Von uns? Hm?
Ja, von mir garantiert nicht.
Nee, das wechselt tatsächlich. Also es ist wirklich, kommt immer drauf an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das eine Lieblingslied habe. Also das Schöne ist, dass ich sehr, sehr gerne unsere alten Stücke spiele live jetzt. Oder da kein Problem mehr. Es gibt ja Bands, die haben dann ein Problem damit. Die wollen nicht mehr zum zigsten Mal ihren Hit spielen. Aber ich habe kein Problem damit, Hier kommt Alex zu spielen. Also, und zu sehen, was dann für eine Reaktion ist. Aber darum geht es ja nur beim Konzert, was du dann zurückkriegst von den Leuten. Das ist ja alles, worauf es ankommt beim Konzert, was da eben untereinander passiert. Und insofern, nö, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das eine hätte. Das wechselt tatsächlich öfter mal.
Also ich kann nur sagen, bei eurem zweiten Konzert hier in der Arena habe ich vorne im vordersten in der Absperrung gestanden als Opel-Gang, als ihr rauskamt und damit losgelegt habt. Das war schon gut.
Ja, Opel-Gang, auch das spiele ich gerne. Das ist wirklich ein altes Stück von 1982. Aber nach wie vor kann man das machen.
In dem Sinne, danke für eure Zeit.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
Wunderbar.
Bedingt.